ARD. Das Wissen.
Heute geht es um etwas ziemlich Spannendes, nämlich um Metaphysik. Also um all das, was das Wahrnehmbare, Messbare, das Empirische übersteigt. Aber keine Angst, es geht auch um ganz konkrete Fragen. Welche Rolle spielt Metaphysik im Denken, in der Gesellschaft und in der Lebenspraxis? Darüber spreche ich mit dem Philosophen Thomas Arnold. Wir reden über ein ziemlich kompliziertes Thema, über Metaphysik. Ich fange mal an, Höhlengleichnis. Ganz berühmt, hat jeder Schüler irgendwie mal gemacht, jeder Student der Philosophie sowieso. Führt uns das zur Metaphysik, das Höhlengleichnis?
Es kommt darauf an, was wir unter Metaphysik verstehen. Aber ja, ich denke doch schon. Nun ist es ja so, dass Metaphysik zunächst mal der Titel eines Buchs von Aristoteles ist. Das heißt, man kann in eine Buchhandlung gehen und sagen, ich hätte gern Metaphysik. Und dann fragt man im Zweifelsfall noch die von Aristoteles, dann sagt man ja und dann kriegt man so ein Buch, da steht drauf Metaphysik von Aristoteles. Aristoteles ist ja nach Platon. Nun ist es aber so, dass auch Aristoteles diesen Titel gar nicht gewählt hat, sondern der Titel Metaphysik wurde später diesen Büchern gegeben, die dann irgendwann rausgegeben wurden. Natürlich ist es aber so, dass Aristoteles auch 20 Jahre bei Platon war. Das heißt, was die machen, ist gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Und vielleicht lohnt es sich aber mal darüber nachzudenken, was dieser Titel denn bedeuten kann. Und dann können wir überlegen, ob bei Platon sowas schon wie Metaphysik vorliegt.
Okay, was könnte der Titel bedeuten?
Die Geschichte, die überliefert wird, ist die, dass Andronikos von Rhodos in Rom irgendwann diese Manuskripte in die Hand bekommen hat. Und zwar erst 100 vor Christus. Aristoteles hat viel veröffentlicht und manche Sachen sind in der Antike aber schon wieder verloren gegangen. Unter anderem diese Manuskripte, die dann später als Metaphysik bekannt wurden, die lagen in irgendwelchen Kellern. Und die sind dann nach Rom gekommen unter abenteuerlichen Umständen. Die wurden dann herausgegeben. Und die Geschichte, die danach erzählt wurde, ist die folgende. Die Philosophie war in verschiedene Gebiete unterteilt und man hat überlegt, wo packen wir jetzt eigentlich das hin, was wir da gefunden haben. Wir packen es hinter die Bücher über Physik. Metataphysika. Taphysika sind einfach die Bücher über Physik und die Metataphysika sind einfach die, die hinter der Physik kommen. Und das könnte also zunächst mal wirklich eine rein buchtechnische Angabe gewesen sein. Also wo packen wir es hin?
Interessant. Man
hinter
hat,
die Physik.
Man hat ein Fach gebildet praktisch, ne?
Genau. Und das kann auch ein pädagogischer Titel gewesen sein, dass man sagt, das sind die Sachen, die man erst studieren sollte, wenn man Physik studiert hat. Das kann auch ein theoretischer Titel sein. Dann ist es das, was hinter der Natur liegt. Und man weiß nicht so ganz genau, was das war. Es ist alles nicht ganz falsch, passt alles irgendwie. Der Titel Metaphysik taucht als erstes bei Alexander von Aphrodisias auf, also 200 Jahre nach. So, jetzt haben wir also schon
die ganze Geschichte, einen Teil der Geschichte haben wir jetzt angedeutet.
Genau. Und jetzt ist die Frage, was steht denn in dieser Metaphysik drin? Und wenn wir das wissen, dann können wir überlegen, ob es das vorher auch schon gab, ob es das später gab und was uns jetzt eigentlich daran interessiert.
Okay, aber ich steige noch mal ein bei diesem neuen Fach, was man gebildet hat. So, wir machen ein Fach auf, da tun wir die Metaphysik rein. Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Metaphysik beginnt da, wo das Physikalische endet. Also, und das Physikalische, sage ich jetzt mal als Laie, ist das Wahrnehmbare, Messbare, Mathematisierbare. So, Metaphysik ist über dieser Physik, fängt also da an, wo das Wahrnehmbare, Messbare, Riechbare, Fühlbare aufhört, oder?
Das ist eine eher moderne Bestimmung von Metaphysik, denn wenn wir wissen wollen, was das ursprünglich hieß, müssen wir wissen, was Physika bedeutet hat. Denn was Aristoteles unter Physik versteht, ist nicht so ganz das, was wir unter Physik verstehen. Da ging es hauptsächlich um Bewegungslehre. Und manches von dem, was wir bei Aristoteles in der Physik finden, würden wir heute wahrscheinlich als metaphysisch bezeichnen. Das ist aber tatsächlich ein wichtiger Zugangsweg zur Metaphysik, dass man sich überlegt, was ist es eigentlich nicht, wovon unterscheidet sie sich? Metaphysik bedeutet nach Aristoteles, oder das, was Aristoteles darunter versteht, ist erste Philosophie, prima Philosophia, prote Philosophia. Und da geht es um Fragen wie, was ist eigentlich das Seiende als Seiendes?
Das Seiende als Seiendes.
Mhm. Ja.
Das ist das Seiende.
Das stimmt, aber was heißt das? Was heißt das, dass etwas ist? Also es ist normalerweise so, dass wir Dingen begegnen, die irgendwie bestimmt sind. Also das Glas ist als Glas bestimmt und der Tisch ist als Tisch bestimmt. Und wir können dann fragen, was heißt es denn, dass was Glas ist, dass was Tisch ist? Oder abstrakter, was bedeutet es denn, dass das Glas zum Beispiel kaputt gehen kann, dass es voll sein kann, dass es leer sein kann und so weiter. Wir können also ganz bestimmte Fragen stellen. Und darin ist aber immer schon vorausgesetzt, dass wir verstehen, zumindest implizit, was es bedeutet, dass das etwas ist. Wir können aber auch explizit fragen, was heißt es denn, dass das Glas ein Glas ist? Was bedeutet es, dass es existiert? Das ist eine Frage, die in die Metaphysik fällt. Was heißt es, dass etwas ist?
Was heißt es, dass etwas ist? Und was ist das Wesen dieses Etwas?
Genau.
Das wäre Metaphysik, oder?
Was
ist das Glas an sich?
Genau, das ist eine Frage, die Aristoteles stellt. Wenn wir dann mal reingucken, was er dann sonst noch so sagt, in diesem Buch, was wir jetzt Jahrhunderte, Jahrtausende später Metaphysik nennen, dann geht es auf einmal um den Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch. Dann geht es auf einmal um Fragen nach Zahlen. Da geht es um Materie, da geht es um Ursachen, da geht es um Gründe. Also es werden bestimmte Begriffe behandelt und bestimmte Voraussetzungen, die irgendwas damit zu tun haben, dass wir grundsätzlich Dinge erkennen können. Das heißt, also es geht irgendwie um Grundfragen im allerweitesten Sinne. Grundfragen, was heißt es zu sein, aber auch, wann erkennen wir etwas, was können wir grundsätzlich bezweifeln, was können wir nicht bezweifeln. Aristoteles sagt zum Beispiel, den Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch können wir nicht bezweifeln. Der ist ein Prinzip. Und von daher können wir Metaphysik als Prinzipientheorie verstehen.
Prinzipientheorie.
Und das ist was, was wir, wenn wir Aristoteles folgen, auch vor Aristoteles schon finden. Und jetzt sind wir wieder beim Höhlengleichnis.
Gut, dass wir jetzt drauf kommen nochmal.
Genau, ja, damit haben wir ja angefangen. Ja. Und das ist schon auch Metaphysik, weil da ja die Frage verhandelt wird, womit haben wir es eigentlich zu tun? Was ist wirklich? Was können wir davon erkennen? Wie kommen wir dazu, das zu erkennen? Wie verhält sich die Wirklichkeit zu dem, was uns so erscheint? Und das ist eine Frage, die offenbar Menschen seitdem und auch eben vorher schon, aber auch seitdem durchaus beschäftigt hat.
Können Sie in 2 Minuten das Höhlengleichnis umreißen?
Ja, das Höhlengleichnis taucht auf in Platons Staat. Und zwar im Zusammenhang eigentlich einer Bildungstheorie. Das ist wichtig. Da geht es um die Frage, wie können wir Menschen erziehen? Wie müssen wir Menschen erziehen, dass eine gute Gesellschaft, eine gerechte Gesellschaft funktioniert? Das ist im Hintergrund. Und das Höhlengleichnis sieht folgendermaßen aus. Stellen wir uns vor, wir sind in einer Höhle. Die ist ein bisschen wie ein Kino. Denn an dieser Höhlenwand sind Schatten. Die werden von einem Feuer und Figuren hinter uns geworfen. Kino reicht völlig. Wir wissen im Schnitt aber nicht, dass wir in diesem Kino sitzen. Wir sind gefesselt und gucken immer nur auf die Leinwand oder auf die Höhlenwand. Und jetzt wissen wir natürlich nicht, was die Wirklichkeit ist, sondern halten diese Schatten für wirklich, die Erscheinungen. Und irgendjemand befreit uns jetzt und zerrt uns im Grunde gewaltvoll aus dieser Höhle raus. Und auf dem Weg sehen wir, oh, da ist ein Feuer und davor sind Figuren und eigentlich ist das, was wir für wirklich gehalten haben, ja nur Schatten. Mhm. Und dann werden wir weiter hochgezerrt und stellen fest, ach, das ist eigentlich nur eine Höhle. Und dann sehen wir, da draußen ist eigentlich die Wirklichkeit, die da auf der Höhlenwand nur abgebildet ist. Und sind geblendet und dann sehen wir, da gibt es eine Sonne, da kommt eigentlich das Licht her. Und dann erkennen wir sozusagen die Wirklichkeit. Dann gehen wir zurück in die Höhle und fangen an zu reden von irgendwelchen Wirklichkeiten und wir sind in einer Höhle und das ist eigentlich alles ganz anders. Dann werden wir lächerlich gemacht und wenn es blöd läuft, umgebracht. Und das ist natürlich das Schicksal, was Platons Lehrer Sokrates widerfahren ist. Und das ist das Höhlengleichnis. Und jetzt kann man drüber streiten, ob das schon ein gutes Bild für Philosophie ist oder nicht. Und kann auch drüber streiten, ob das Höhlengleichnis nicht noch eigentlich weitergeht, nämlich mit der Frage, wie kann man das eigentlich besser machen?
Metaphysisch ist es deshalb, weil da die Frage gestellt wird, was ist Wirklichkeit?
Genau.
Ne? Und was sehen wir?
Richtig.
Und wir sehen ja nach dem Höhengleichnis eigentlich nur die Abbilder, und nicht die wahren Dinge so.
Genau, das Wesen des Glases. Das
Wesen des Glases, ja.
Das Wesen des Glases könnten wir versuchen, durch Nachdenken und durch Wissenschaft zu erkunden. Wichtig ist, was bei den Erscheinungen eine Rolle spielt bei Platon, ist nicht so sehr das Optische, sondern dass wir bloß Meinungen haben. Also der Zustand im Kino ist einer, in dem wir bloß Sachen meinen. Also wir sind bezogen auf Schatten, nicht auf Wirklichkeiten, die für die Antike durchs Denken entdeckt werden. Und wir haben auch bloße Meinungen davon. Und das Gegenteil davon ist, wir beziehen uns auf das, was wirklich ist, was wirklich ist, was wirklich existiert, was ein echtes Wesen ist, und zwar im Denken.
Das Interessante an diesem Höhengleichnis ist, dass es bis heute also praktisch Lehrstoff ist. Es wird gelehrt. Jeder Philosophiestudent muss das machen. Also Leistungskurs in der Schule, Philosophie sowieso auch. Es hat überlebt bis heute. Warum diese brutale Aktualität von diesem Gleichnis?
Ich denke, das bleibt aktuell, weil wir immer wieder die Erfahrung machen, dass wir uns täuschen können in sehr grundlegenden Überzeugungen. Mhm. Und das kann ziemlich traumatisch sein, wenn man feststellt, das, was ich für real gehalten habe, ist es überhaupt nicht. Und diese Möglichkeit gibt es aber natürlich. Und das ist ein Quellfluss der Aktualität, dass wir immer wieder feststellen können, wir können uns irren. Und es kann sich herausstellen, dass das, wovon wir überzeugt waren, bloße Meinung ist, die sich auf was bezieht, was gar nicht der Fall ist. Und die Umwendung, die dann stattfinden muss, ist eine, die wir eigentlich immer wieder vollziehen durch Wissenschaft, durch Nachdenken, durch Logik und so weiter und so weiter. Also das ist ein Erlebnis, was wir immer wieder haben können.
Also insofern ist es ja sozusagen, wie soll man sagen, Psychoanalyse der Erkenntnis.
Auch, ja, ist es sicher, und aber natürlich auch logische Analyse, nämlich den Unterschied zu machen eben zwischen Meinung und Wissen, ist einer, der in die Erkenntnistheorie fällt, aber der halt im Alltag auch sehr relevant ist. Interessant ist es dann, wenn die Grundkonfiguration des Höhengleichnisses in Frage gestellt wird. Also wenn man nicht mehr sagt, wir täuschen uns, aber es gibt eine Wirklichkeit, die man erkennen kann, sondern sagt, es gibt nur diese Erscheinung. Denn dann hat man natürlich auch keine traumatischen Erlebnisse mehr, aber dann hat man halt auch nur noch Erscheinungen. Und das taucht auf, zumindest so ganz am Rande und als Echo, wenn Leute anfangen, von alternativen Fakten zu sprechen. Also dann gibt es gar keine eine Wirklichkeit mehr, die man erkennen kann.
Ach so, ja.
Sondern dann, und das ist ja auch eine metaphysische Grundannahme, dann gibt es sozusagen nur noch Erscheinungen, dann gibt es nur noch Konstruktionen, dann gibt es nur noch
Meinungen.
Genau, dann gibt es nur noch Meinungen. Und das ist im Grunde auch eine metaphysische Position. Es ist eine, die die Wirklichkeit leugnet oder die sagt, es gibt so viele Wirklichkeiten, wie es Personen gibt, was eine seltsame Vorstellung von Wirklichkeit ist. Aber das ist auch Metaphysik, weil es auch eine These darüber ist, wie es sich verhält. Und zwar ganz grundsätzlich. Man sagt, es gibt alternative Fakten. Das ist eine Metaphysik.
Das heißt, die Corona-Leugner waren auch Metaphysiker?
Sind immer noch. Ja, wir sind in gewissem Sinne alle Metaphysiker. Nicht explizit, das ist jetzt vielleicht neu für einige.
Ja.
Wir haben in gewissem Sinne alle metaphysische Positionen, ob wir das wollen und wissen oder nicht. Denn wir haben alle irgendwelche Überzeugungen davon, was es bedeutet zu sein. Zum Beispiel, wenn wir sowas sagen wie, naja, das Glas gibt es, aber Zahlen gibt es eigentlich nicht, sondern das ist irgendwie Spielerei. Das ist auch eine metaphysische Position. Wenn wir sowas sagen wie, alles ist relativ, das ist auch eine Aussage darüber, was es prinzipiell gibt und wie es das gibt. Übrigens eine sinnlose Aussage, alles ist relativ, weil alles was? Okay, alles, was es gibt, kann man ergänzen. Relativ, relativ zu was eigentlich? Und zwar relativ was? Relativ groß, relativ klein, relativ existent zu meiner Meinung. Egal, also schwierig und auszulegender Satz, alles ist relativ. Man kann ihn irgendwie auslegen, und wenn man ihn auslegt, dann ergibt sich dabei eine ziemlich harte metaphysische Position bei. Oder sowas wie,
ja, ich verstehe.
Nur was man berechnen kann, existiert, ist auch eine Behauptung über Existenz.
Also es geht letztlich bei der Metaphysik, wenn wir das auf heute sozusagen beziehen, um Grundannahmen über die Welt und über, ich sag's jetzt mal ein bisschen pathetisch, über meine Stellung in der Welt und, ne, oder?
Ja.
So, und das sind die Grundannahmen. Die gehen über das, ja, über was gehen die hinaus? Also wo ist das Metaphysische?
Naja, es sind ja keine physikalischen Aussagen.
Genau.
Also die Welt taucht in der Physik nicht auf. Man kann ja auch bestreiten, dass es die Welt gibt. Das hat Markus Gabriel ja neulich auch gemacht.
Das ist ein Philosoph.
Genau, ist ein Philosoph. Ein
junger Star am Philosophenhimmel.
Genau.
Wie Sie.
Oh, danke. auf jeden Fall einer meiner Vorgänger in Heidelberg. Also wir waren beim selben Doktorvater, Jens Halfassen, der leider viel zu früh gestorben ist. Mhm. Der übrigens natürlich auch zur Metaphysik gearbeitet hat und aus dessen Nachlass gerade ein Werk erschienen ist, Grundfragen der Metaphysik. Mhm. In dem er überlegt, wie kann man Metaphysiken eigentlich gliedern? Nämlich nach verschiedenen Fragerichtungen der Grundfrage. Eben sowas wie, wie stehe ich eigentlich in der Welt, was ist die Welt oder mit Faust, was ist eigentlich, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also man kann Metaphysik, diese Grundfrage der Metaphysik kann man unterschiedlich auslegen, unterschiedliche Antworten geben und dann kriegt man unterschiedliche Antworten. Aber ja, wenn wir heute über Metaphysik sprechen, dann betrifft das sowas wie unsere Stellung in der Welt oder unsere Stellung im Kosmos oder unsere Stellung im Seienden. Auch sowas wie, was sind wir eigentlich für Seiende? Was unterscheidet zum Beispiel mein Sein oder ihr Sein vom Sein des Glases, also von Seinsarten zu sprechen? Das sind alles Themen, die nicht in den Einzelwissenschaften auftauchen. Auch sowas wie, was ist eigentlich Kausalität? Das ist eine Frage, die in der Physik nicht auftaucht. Die Physik entwickelt Modelle und Wahrscheinlichkeiten, ja, und so weiter.
Also wir sind umstellt von solchen metaphysischen Grundannahmen. Also zum Beispiel, wenn ich sagen würde, was ist eine Zahl? Ist eine Zahl ein reines Gedankenkonstrukt oder kommt die irgendwie auch in der Wirklichkeit vor? Ist das eine Imagination?
Das wäre eine Frage in der Philosophie der Mathematik oder der Metaphysik der Mathematik.
Metaphysik der Mathematik, oder? Ich frage der Herr Arnold, also für mich ist das jetzt eher so eine Ansammlung von Molekülen, mhm, und von Verdauungsvorgängen und von Stoffwechselvorgängen. Aber was ist der Herr Arnold eigentlich darüber hinaus?
Ja, was Identität.
Was ist der Wesenskern von Herrn Arnold? Wir sind immer in der Metaphysik dann.
So richtig entkommen wir dem nicht. Ne? Auch wenn man es leugnet, und das macht das Ganze so ein bisschen gemein, auch wenn man es zum Beispiel leugnet, dass es ein Wesenskern von
Herrn Arnold ist. Ich bin kein Metaphysiker, dann bin ich wieder Metaphysiker nach Ihrer Ansicht, oder?
Ja,
weil ich eine Grundannahme habe.
Ja, eben. Also wenn ich zum Beispiel sowas leugne wie die Wirklichkeit oder sowas leugne wie Identitäten oder sowas leugne wie Wesen, habe ich auch eine Position eingenommen in diesem, wie Kant das nennt, Kampfplatz.
Aber da müsste man ja sagen, da sind wir alle Metaphysiker.
Wir sind,
das heißt,
alle metaphysisch unterwegs, ob wir es wollen oder nicht. Wir sind natürlich nicht alle Metaphysikerinnen oder Metaphysiker in einem expliziten Sinne.
Die aber meisten implizit.
Von uns, implizit schon. Die meisten von uns beschäftigen sich nur nicht damit. Aber solche Grundannahmen haben wir alle. Wir entkommen denen gar nicht so richtig. Wie denn auch?
Man muss ja sagen, in der Philosophiegeschichte wurde Metaphysik immer ziemlich bombardiert auch. Also Nietzsche hat ja gesagt, mein Gott, mit was beschäftigt ihr euch? Das sind abstrakte Ideen. Das bringt überhaupt nichts. Ne? Also es gab ja immer wieder die Kritik, Metaphysik ist Mystik und bringt überhaupt nichts. Wir brauchen Fakten und wir brauchen das Messbare. Hat die Metaphysik heute immer noch so einen schlechten Stellenwert? Also gilt es immer noch als, ja, akademische Disziplin, mit der sich Doktoren und Professoren beschäftigen?
Naja, das ist zunächst mal ja richtig. Also es ist ja eine, philosophische Disziplin.
Also wir wissen ja auch, was ich hinaus will. Ja. Ja, also dieses Negativ-Image, das sind alles ein bisschen vergeistigte, Verrückte, die beschäftigen sich mit Metaphysik. Das ist ja wieder Metaphysik, wenn ich das sage.
Ja, ein Stück weit auf jeden Fall, genau. Frage ist, wen man fragt. Denn die Metaphysik hat ihren Ruf ja verloren. Die hatte ja einen guten Ruf. Also bis in die Neuzeit rein war klar, Philosophie und Metaphysik sind quasi dasselbe. Metaphysik und Theologie waren auch eng miteinander verknüpft. Mhm. Metaphysik und Logik waren eng miteinander verknüpft. Also es war kein Schimpfwort. Es wurde irgendwann zu einem Schimpfwort. Zumindest in Teilen der Philosophie. Also bei Hobbes geht's früh los. Irgendwann setzt dann irgendwie auch der Spott ein. Und spätestens ab Kant wird Metaphysik eigentlich auch als historische Angelegenheit gesehen. Also das ist das, was man früher gemacht hat. So, aber nicht nur. Also es gibt ja Leute, die auch nach Kant noch gesagt haben, wir machen Metaphysik. Und gibt es auch heute noch. Und es ist sehr die Frage, wen man fragt. Und auch Nietzsche,
ja, das stimmt.
Auch Nietzsche sagt, die Metaphysik ist eine Stufe, die man irgendwie gehen muss. Das Problem, was Nietzsche mit Metaphysik hat, ist das, dass er sagt, die Metaphysik entspringt demselben Bedürfnis nach Sicherheit wie zum Beispiel die Religion. Und das ist ein Bedürfnis, wenn man dem zu sehr nachkommt, wenn man zu sehr entspricht, stagniert man. Mhm. Und wenn Metaphysik bedeutet, das ist jetzt sozusagen mein Weltbild, mhm, und das ist so, das kann man auch nicht hinterfragen. Das ist das, was Schopenhauer dann Volksmetaphysik nennt, nämlich sowas wie Religion. So dieses, so sehe ich halt die Welt und so ist es. Das ist für Nietzsche ein Problem, weil das sozusagen zur Stagnation führt und weil das eine dogmatische Angelegenheit ist, was Kant ja auch schon sozusagen kritisiert hat, dass das im Grunde auf nichts Richtigem beruht, dass man die Quellen nicht kritisiert. Wenn das Metaphysik ist, ist es problematisch. Wenn Metaphysik bedeutet, sich mit so Grundbegriffen und Prinzipien auseinanderzusetzen, ist da eigentlich nichts gegen einzuwenden.
Kann ich eine These hier reinwerfen, auch wenn ich nicht Philosoph, aber Metaphysiker bin, mhm, offenkundig, haben Sie mir gesagt. Ne? Kann man sagen, dass die Metaphysik in Verruf geriet durch das Aufkommen, Dominieren naturwissenschaftlich-technischer Weltbilder und Thesen?
Die ja auch als Weltbilder natürlich Metaphysik
sind. Auch Metaphysik sind, aber gab es da nicht immer wieder den Streit, ich will eigentlich auch zu heute kommen, weil ich glaube, in der heutigen Zeit sind wir schon extrem, ich komme ja von der Wissenschaftsredaktion, extrem fokussiert auf naturwissenschaftliche Theorien, Weltbilder, Fakten, Studien. Studien, Studien, Studien. Es gibt ja wirklich diese pauschale Berichterstattung, eine neue Studie sagt, eine neue Studie hat ergeben. So, das ist ja, ich will darauf hinaus, das ist ja eigentlich das Gegenteil vom metaphysischen Denken, oder? Das ist Empirie.
Ja, aber die Empirie als zum Beispiel einzigen Zugang zur Wirklichkeit zu verstehen, ist selber eine metaphysische Position, auch wenn sie sich nicht so versteht. Ja. Also wir müssen, glaube ich, unterscheiden zwischen Metaphysik, expliziter Metaphysik, wie sie in der Geschichte vorkommt, wo irgendwelche Thesen über Gott und Seelen und so aufgestellt werden. Da kann man tatsächlich fragen, ob das gegenstandslos ist. Also wenn man natürlich leugnet, dass es die Welt gibt, weil es kein Ganzes geben kann, wenn man leugnet, dass es Gott gibt, wenn man leugnet, dass es Seelen gibt, dann hat die klassische Metaphysik einfach keine Gegenstände. Das kann man so sehen.
Ja.
Aber wenn man Metaphysik versteht als ein Nachdenken über Grundfragen oder auch ein Positionen einnehmen in Bezug auf solche Sachen, dann ist eben auch der Empirismus oder der Naturalismus, der sagt, es gibt nur das, was zum Beispiel die Physik erfassen kann, dann ist das eine metaphysische Position. Das ist nur keine Position, die in der traditionellen Metaphysik stark vertreten wurde.
Ich verstehe, was Sie meinen. Ja. Also Sie wollen das praktisch auch nicht gegeneinander aufrechnen. Es gibt ja diese Zwei-Welten-Theorie.
Ja.
Hier Philosophie, ja, Wissenschaft, hier Metaphysik, dann nicht Metaphysik.
Und
das ist Unsinn für Sie.
Für mich ist es deshalb nicht hilfreich, weil wir damit so tun, als wäre die Philosophie so eine Wissenschaft neben anderen. Und früher ist sie so aufgetreten. Und das ist historisch wichtig, dass natürlich die Metaphysik gesagt hat, wir haben unsere eigenen Methoden, wir haben unsere eigenen Gegenstände. Und das wurde irgendwann problematisch, weil die Physik sich dann wirklich abgespalten hat von der Philosophie und angefangen hat, Ergebnisse zu liefern, die ganz anders aussehen.
Ja.
Und da hatte man diesen Widerspruch, dass man sagt, okay, wir können manche Sachen erforschen, empirisch erforschen, das funktioniert erschreckend gut. Und dann haben wir irgendwie unsere Spekulationen über irgendwie so andere Sachen. Und da hat die Metaphysik dann verloren. In dem Augenblick, in dem man Metaphysik aber eben versteht, wie Aristoteles und Platon das getan haben, als ein systematisches Nachdenken über Grundprinzipien und Grundfragen, taucht die Metaphysik nicht ab oder verliert an Geltung, sondern dann kann man sagen, die Metaphysik ist überall oder kann überall als Wissenschaft oder als kritisches Unterfangen auftauchen und muss sie auch, denn ein naturwissenschaftliches Weltbild ist eben ein Weltbild. Und auch sowas zu sagen wie, wenn es bei Google nicht auftaucht, gibt es nicht, was so ein bisschen ein Scherz ist, aber was im Grunde schon das Weltbild von sehr vielen Menschen prägt, das ist auch eine Form von Metaphysik, wo die explizite Metaphysik, also die Philosophie als Metaphysik, durchaus reingehen muss.
Das ist ein sehr spannender Ansatz, den Sie haben, weil er nimmt der Metaphysik, ich sage es jetzt auch noch mal ein bisschen pathetisch, den Schrecken, also diese Schwere. Sie haben ja gesagt, das sind eher Prinzipien, bei der es bei der Metaphysik geht. Gibt es für Sie, ich habe das jetzt so verstanden, einen starken Bezug der Metaphysik zur Lebenspraxis? Also kann man sagen, dass Philosophie hilft, nicht bei der Alltagsbewältigung, aber bei was hilft Metaphysik, wenn wir es lebenspraktisch erden wollen?
Nicht unbedingt bei viel. Also der Anspruch, dass Metaphysik im Alltag hilft,
okay,
das ist glaube ich, sehr hochgegriffen. Mhm. Aber wenn wir tatsächlich zum Beispiel Religion als Volksmetaphysik verstehen mit Schopenhauer oder auch nicht-religiöse Weltbilder, einfach so diese Weltbilder, so was sind eigentlich Menschen, was machen die so, was sollen die so, wo kommen die her und so. Also wenn wir Weltbilder als Metaphysik verstehen, als implizite Metaphysik, dann kann explizite Metaphysik, also Philosophie als Metaphysik, auch im Alltag hilfreich sein, wenn man beispielsweise mit Menschen zu tun hat, die ein völlig anderes Weltbild haben als ich. Und das kann ein konstruktivistisches Weltbild sein. Das kann sein, dass jemand sagt, es gibt gar keine Wirklichkeit da draußen, es gibt gar keine Dinge an sich, die uns irgendwie erscheinen und auf die wir zugreifen perspektivisch, aber die sind da und oft da können wir auch irgendwie was drüber sagen, sondern es gibt nur Erscheinungen. Das ist ja eine krasse Differenz, die man da aufmacht.
Absolut, ja.
Und zu verstehen, dass das eine metaphysische Differenz ist und ein bisschen zu verstehen, was daran problematisch sein könnte, wie man da vermitteln kann, kann im Alltag schon helfen. Also man muss jetzt nicht 2 Stunden lang über Konstruktivismus reden, so das ist dann nicht so hilfreich, aber ein Gefühl dafür zu haben, dass man überhaupt selber ein Weltbild hat und dass man selber eventuell bestimmte Prinzipien hat, kann einen ja schon erträglicher machen in Gesprächen, gerade wenn es um sehr grundlegende Dinge geht. Und religiöse Themen durchziehen ja den Alltag. Und auch wenn man antireligiös ist, hat man eine bestimmte Position dazu. Sinn und Wert des Lebens und so, das sind ja schon Sachen, die im Alltag mal auftauchen können.
Also Ihr Ansatz macht ja eigentlich auch toleranter. Also wenn man sich gegenseitig die Weltbilder transparent macht, du argumentierst so, weil du ja konstruktivistisch denkst oder du argumentierst so, weil du dann doch eher auf dem religiösen Pfad bist, könnte ja toleranter machen. Weil wir haben ja so eine Diskussionskultur hier bei uns, auch in Deutschland wegen Corona, die ja alles andere als tolerant gewesen ist und ist eigentlich noch, oder?
Das ist die Hoffnung. Also in dem Augenblick, in dem man sozusagen zurücktritt, wie das bei Platon und bei Aristoteles eben auch schon passiert, und sich überlegt, ja, was sind denn so Grundbegriffe und was meinen wir denn genau? Also nicht einfach nur zu sagen, ja, ja, nein, nein, sondern sich zu überlegen, worüber genau reden wir denn, wenn man zum Beispiel sagt, das gibt es gar nicht wirklich. Was heißt das denn dann? Also nicht zu sagen, doch, sondern zu fragen, was bedeutet das? Hat zumindest eine entspannende Funktion in dem Augenblick. Also so optimistisch wäre ich dann schon. Und das macht Philosophie ja im Allgemeinen. Und die Metaphysik macht das halt in Bezug auf solche sehr prinzipiellen Fragen.
Das gibt es gar nicht wirklich. Das sind ja 2 starke Thesen drin. Ne? Also es gibt etwas nicht und es gibt es wirklich nicht.
Ja.
Also es ist auch schon...
Und das sind so Fragen, die man ja auch irgendwie im Verlauf von einer Party durchaus mal diskutieren kann. Sowas, man muss man jetzt nicht mit Corona machen, aber sowas wie, gibt es eigentlich Superhelden? Da muss man fragen, was heißt es, dass es die gibt? Ja, die kommen in Comics vor. Und reicht es, irgendwo vorzukommen dafür, dass es sie gibt? Oder können wir dann sagen, naja, die kommen vor, das heißt, die existieren irgendwie, aber nicht wirklich. Dann, was heißt denn, dass es was wirklich gibt? Naja, dass es was wirklich gibt, heißt zum Beispiel, dass man dran stoßen kann. Also, dass es irgendwie widerständig ist. Wie Blumenberg sagt, die Wirklichkeit der Welt bedeutet, dass sie mehr ist als meine Vorstellung davon. Und dann kann man sagen, ja gut, aber selbst Superhelden sind ja mehr als deine Vorstellung davon, denn... Ob Alfred jetzt der Butler von Superman oder von Batman, ist es ja eine Frage, die man entscheiden kann.
Ja, wichtig. Ja.
Wichtig. Richtig, so.
Wir müssen sagen,
Blumenberg war ein Philosoph.
Genau.
Ein guter. Ein guter, interessanter, ein guter Leser von allem. Und jemand, der übrigens auch über das Höhlengleichnis geschrieben hat. Es gibt von Blumenberg ein Buch, das heißt Höhlenausgänge.
Sehr schön.
Sehr lang.
Kommen wir da raus.
Ja. Genau. Aber solche Fragen nach dem, was es gibt und was es nicht gibt und was es bedeutet, dass es es gibt, tauchen durchaus im Alltag mal auf, wenn man ein bisschen Zeit hat.
Genau, wenn man ein bisschen Zeit hat, okay, man kann auf der Party damit reüssieren. Ich habe das Höhlengleichnis gelesen. Ich wollte euch noch mal fragen, mit der Metaphysik verlassen wir die Höhle.
Mit der Metaphysik... Wir sind auf dem Weg, ob wir da drin sind.
Ja. Und wir erkennen, ob wir da drin sind oder nicht.
Wenn es gut läuft.
Wir verlassen jetzt auch die Höhle. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank, gerne.
Das Wissen.
Das war der Science Talk heute mit dem Thema Was ist Metaphysik? Mein Name ist Ralf Kaspari. Ich habe darüber mit dem Heidelberger Philosophen Thomas Arnold gesprochen.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.